Berlin-Baku.
Unsere ambitionierte Fahrradreise.
Rekord.
Hallo.
Ist jetzt aufgenommen?
Ja.
Okay, wir haben vorhin ein paar Tests gemacht. Ja, wir sind jetzt in Budapest. Das könnt sich ja noch gut merken, da gibt es keine Versprecher. Das wolltest du nicht hören von mir. Ich sehe es schon.
Ja.
Also wir haben die Slowakei auch wieder verlassen, die wir... Das letzte Mal waren wir noch in Österreich.
Mhm.
Also schaut euch das mal ein bisschen auf der Karte an. Das hört sich immer so dramatisch an, so ja, dann waren wir in Österreich und dann waren wir in der Slowakei und jetzt sind wir in Ungarn. Aber letztendlich sind das bei uns immer nur ganz kurze Strecken, wirklich nur 1 bis 2 Tage.
Und ab jetzt ist es auch erstmal recht einfach auf der Karte anzuschauen, weil wir seit Bratislava der Donau folgen und der Donau auch noch relativ lange folgen werden.
Genau, bis Vidin in Bulgarien ist der Plan. Ja, also genau, wir sind jetzt in Budapest angekommen und seitdem wir in Österreich losgefahren sind, erstmal mussten wir Richtung Bratislava kommen.
Genau, das war eigentlich sehr angenehm, weil da gab es halt keine Radwege, nicht so einen Fernradweg und da gab es aber sehr viele kleine Straßen wieder, die man einfach nehmen konnte. Ich muss schon sagen, halt einfach so dieses kleine Ortsverbindungsstraßen zu nehmen, das finde ich eigentlich am angenehmsten auf so einer Radreise, weil man sieht halt total viel, so total viele Orte und man kann auch immer mal, man hat irgendwie immer so die Freiheit lang zu fahren, wenn man eine Entscheidung zu treffen, wenn man lang fährt. Ist natürlich manchmal auch stressig, also es müsste natürlich schon entsprechende Straßen geben.
Ja, manchmal ist es dann halt schon so, Österreich, dass dann, wenn man Pech hat, dann irgendwie kurze, sehr befahrene Strecken hat, zum Beispiel, oder stärkere Steigungen oder sonst, also je nachdem. Aber eigentlich war das, in Österreich war das voll okay. Und wir hatten die allercoolste Grenzüberquerung ever, nämlich die Österreich und die Slowakei haben eine Brücke der Freiheit und die ist tatsächlich eine Fahrradbrücke über die March. Und ja, ich habe auch ein Foto davon, was dann auch demnächst bei Instagram kommt. Also es wirklich war extrem cool, darüber zu radeln. Und dann hat man auch gesehen, dass die Europäische Union ziemlich viel Geld in die Hand genommen hat. Also da gab es einen schönen Rastplatz direkt an der March auf der slowakischen Seite.
Ja, und da war halt auf der slowakischen Seite lustigerweise auch deutlich mehr los als auf der österreichischen Seite, einfach weil da halt auf der slowakischen Seite einfach die größeren Orte sind.
Ja, und das dann auch alles irgendwie schon, also nicht direkt Bratislava war, aber dann so Ausläufer von Bratislava. Devin ist dort auch sehr schön. Das ist, gehört schon zu Bratislava, ist aber schon relativ weit außerhalb. Und da gibt es eine Burg und da fließt tatsächlich die March in die Donau. Und da sind wir zum ersten Mal auf die Donau getroffen. Und das war halt zum Beispiel auch ein richtiger Ausflugsort auch für Slowaken.
Ja, das war auch so ein schöner Moment, da mal die Donau zu erreichen, weil das ja, wie ich schon gesagt hatte, jetzt so unser Begleiter ist wahrscheinlich für irgendwie 3 Wochen oder so insgesamt.
Ja, die Donau ist auch ein sehr schöner Fluss, sehr, also hellgrün in der Farbe, auf jeden Fall hier, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, ob das ständig, also ob das immer so ist, aber jetzt auf jeden Fall. In Bratislava selber waren wir nur super kurz. Es war, also
eigentlich hatten wir uns halt überlegt, wir waren ja jetzt vorher in Brno gewesen, im Grunde 2 Nächte und jetzt sind wir in Budapest und Budapest ist ja auch eben eine sehr große Stadt. Es war auch klar, dass wir da einen längeren Aufenthalt haben wollen und hier sind die Städte wirklich so eng aneinander gereiht, dass man, wenn man jetzt wie wir nicht so super große Fans von so Städteurlaub sind, dass sie eigentlich gar nicht sich alle angucken kann. Ich meine, Wien hätte man ja auch mit einem kurzen Abstecher sich noch angucken können. Und deswegen sind wir durch Bratislava im Wesentlichen durchgefahren, haben wir einmal durch die Fußgängerzone in der Altstadt unsere Fahrräder geschoben und hatten schon Mühe, uns vor diesen ganzen Touristen, Sehenswürdigkeiten, Tourleuten, also vor allem von diesen Gruppen mit Reiseführer, ja, da durchzuschlängeln.
Das war doch ganz komisch, weil man halt vorher die ganze Zeit mehr oder weniger alleine auf seinem Fahrrad war und dann plötzlich in so einem Pulk von Touris, die alle natürlich nicht mit dem Fahrrad hingefahren waren, aber das ist noch extremer hier in Budapest, da kommen wir nochmal später zu. Ja, und dann hatten wir bei so die ungewöhnlichste Warm-Showers-Übernachtung. Das war uns selber auch gar nicht so klar, dass das so ungewöhnlich sein wird. Also über Warm-Showers hatten wir ja schon in der letzten Folge berichtet, das müssen wir euch jetzt nicht mehr erklären.
Wie Couchsurfing für Fahrradfahrer.
Ja, und es war schon ein bisschen witzig, Jan hatte dann halt eine Zusage von allem bekommen und was ich dann, als er die Adresse angegeben hat, dann gar nicht so sicher, man so, hä, also bei Google findet er da nur so ein Gartencenter.
Nee, er hatte gesagt, dass, nein, das war nämlich so, er hatte mir gesagt, sorry. Es stand halt, er hatte irgendwie dieses Gartencenter und man sollte einfach den Namen vom Gartencenter eingeben. Und es war halt jetzt nicht ein Straßenname, sondern einfach dieser Name von dem Gartencenter. Und ich hatte das in meiner Navigations-App Komoot eingegeben. Und da hat er mir halt erst irgendwas anderes vorgeschlagen, was halt auch irgendwie da bei Bratislava war, aber irgendwie in einer anderen Richtung. Und da habe ich dann nochmal bei Google Maps geguckt. Und dann hat sich das dann auch geklärt, wo es ist. Aber das war ganz gut, dass ich das nochmal geguckt habe, weil wir sonst halt ungefähr 10 Kilometer falsch gewesen wären.
Ja, auf jeden Fall sind wir dann Richtung dieses Gartencenters gefahren. Aber wir konnten, also wir wussten, dass der da irgendwie arbeitet, aber wir konnten uns nicht so richtig vorstellen, wie wir dann schlafen werden. Und dann kamen wir da an und dann, also es war halt wirklich, also jetzt kein so Dena Gartencenter, was ich erwartet hätte, sondern wie ein Gewächshaus aus den 70ern. Also auch ziemlich, also stellenweise ein bisschen heruntergekommen. Natürlich wurden normal Pflanzen verkauft, aber es war schon irgendwie so ein bisschen eigenartige Atmosphäre, dadurch, dass es halt ein altes Gartencenter war und halt auch wirklich klein, also war halt vor allem ein riesiges Gewächshaus. Und da waren aber auch noch andere Deutsche, die waren gerade beim Einchecken und dann stand da halt auch irgendwie Greenhouse Guesthouse und wir dachten auch schon so, hey, so, ich dachte, dass das halt Warm Showers ist und nicht, dass wir jetzt dafür bezahlen müssen. Aber es kam dann raus, dass alles seine Richtigkeit hat, dass die halt in diesem Gartencenter halt auch so ein Guesthaus betreiben, dass sie da halt irgendwie so wie Kabinen eingebaut haben. Und ich habe da mal einen kurzen Blick reinwerfen können, das sah auch eigentlich sehr gemütlich und hochwertig
aus. Ja, so ein bisschen hostelmäßig eigentlich.
Ja, aber man hat halt schon so seinen privaten Raum, irgendwie so Zweierzimmer sind das. Und es gab zwei wirklich ein Badezimmer und eine Toilette und dann gab es auch eine kleine Küche und einen Aufenthaltsraum gab es auch mit Fernseher und so. Und wir haben natürlich nicht also in so einem von diesen Kabinen, diesen normalen Gästezimmern übernachtet, obwohl er meinte, dass wenn was frei gewesen wäre, wir da auch hätten unterkommen können, sondern wir waren in dem privaten von also diesen Mitarbeitern, die in diesem Gewächshaus arbeiten, die haben sich da auch so eine Koje gebaut. Das kann man eigentlich jetzt nicht so gut beschreiben.
Naja, das ist halt eigentlich, dieses ganze Gewächshaus ist halt irgendwie so eine Glaskonstruktion mit so mehreren Dächern, sage ich
ja, mal. Ja, also so mehrere und, Hallen praktisch.
Ja, und halt also so ein normales Dach, keine Ahnung, wie der Bezeichnung für dieses Dach ist, Spitzdach.
Das war schon rund, das war nicht spitz.
Naja, also auf jeden Fall halt im Grunde so ein eben halt...
So ein Gewächshaus.
Und dann ist da halt...
Ah, nee, Stachlerspitz.
Im Grunde so eine...
Ja, wie so ein Dachboden. Ja,
so ein Dachboden halt da reingebaut worden.
Aber halt, ja, so wie so eine Art Hochbett. So wie man Hochbetten in Altbauten einbaut.
Ja, aber es war halt größer. Man konnte dann nämlich noch ein normales kleines Bett reinstellen.
Ja, wir waren also dann direkt unter dem Dach. Und es war am Anfang war es ein bisschen warm, weil ja die Sonne drauf geschienen hatte. Das wurde dann besser nachts. Und es gab leider ziemlich viele Mücken. Ich war sehr zerstochen am nächsten Tag. Aber so, man konnte sehr gut schlafen.
Es war echt ziemlich cool. Es war halt so ein bisschen wie Zelten, weil man war halt auch in der Natur und man hat auch Vögel gehört und es war halt auch alles nicht so ganz, sagen wir mal, die Fenster waren jetzt nicht super dicht oder sowas.
Da gab es auch welche, die kaputt waren.
Und deswegen hat man sich so ein bisschen gefühlt wie in der Natur. Aber man hatte halt die Annehmlichkeiten einer Toilette, einer Dusche. Es gab sogar dann Frühstück. Man hätte auch ein Smart-TV benutzen können, was wir nicht gemacht haben.
Nee, haben wir nicht gemacht. Und also es war auch ganz witzig, weil eben die anderen Leute natürlich gezahlt haben. Aber es war schon so ein bisschen Hostel-Atmosphäre, wie Jan auch schon sagte. Also da saß dann irgendwie so ein Schweizer Paar in der Küche rum und wir haben die dann auch angesprochen. Und die waren dann auch also sehr interessant, was wir gar nicht so erwartet hatten auf den allerersten Blick. Das sind so Kleinkünstler aus der französischsprachigen Schweiz, die mit ihrem Kleinkunstprogramm, also so, das ist mit Tanz und Puppenspiel, durch Europa touren, sagen wir mal, also im Sommer und davon leben.
Ja, es war auch, also so, die sind halt erstmal reingekommen in diese ganze Unterkunft mit so, eigentlich mit einer Sackkarre.
Mit so, riesigen Koffern.
Also es sah halt für mich aus wie halt irgendwie größeren Instrumente. Hm. Und wir dachten halt schon am Anfang, so irgendwie sind die halt nicht so die ganz normalen Touristen hier.
Na,
Und dann später hatten wir uns mit denen unterhalten und da hatten sie auch gesagt, naja, sie haben das über Airbnb gefunden und sie geben da halt bei den Filtern halt immer ein barrierefrei, weil halt diese ganzen Puppen, die sie da haben, halt so schwer sind, dass sie die halt eigentlich nicht irgendwie hochtragen müssen und dann brauchen sie halt auch einen sicheren Parkplatz und so weiter. Und da gab es halt in Bratislava halt irgendwie zwei Möglichkeiten. Insgesamt haben sie sich halt für die entschieden.
Ja, und das war wirklich ziemlich interessant, mit denen zu reden.
Ja, auch, also was ich auch interessant fand, war, also die sind halt eigentlich den ganzen Sommer nur am Rumreisen auf verschiedenen Festivals.
Und jetzt hatten sie, also das kann man kurz noch dazu sagen, jetzt hatten sie irgendwie ein paar Tage frei, sie waren irgendwie bei einem Festival in Polen und mussten danach nach Linz fahren und dann haben sie gedacht, so fahren sie mal nach Bratislava, sie hatten noch ihre Fahrräder mit, wollten sie ein paar Tage Urlaub machen.
Ja, genau, also sind dann die ganze Zeit
unterwegs
im Sommer und müssen aber halt auch, also sie haben halt keinen Manager oder sowas, weil ich denke mal, das ist halt auch jetzt was, wo so und so Kleinkunstfestivals jetzt halt nicht so super hohe Gagen bekommt und müssen sich halt um alles kümmern, also halt ihr Programm machen, üben, dann aber organisieren, halt wo sie dann, auf welche Festivals sie fahren können, Buchhaltung, was auch immer, Technik.
Werbung.
Ja, und was ich auch interessant fand, war, ich habe dann gefragt, wie das denn so läuft, wenn man dann so an Aufträge kommt. Und es gibt wohl so mehrere Festivals, so Kleinkunstfestivals, die eigentlich nur für die Scouts von den anderen Festivals sind, wo man halt auch keine Gage bekommt, aber wo man dann Werbung für sich selbst machen kann. Und da finden dann wohl die meisten Buchungen statt. Da gab es halt so einige in Deutschland, gibt es wohl auch eins in Freiburg. Ja, das war irgendwie eine interessante Welt. Und ist ja tatsächlich was, so dieses Gespräch mit anderen Leuten führen, was wir gar nicht so viel machen.
Weil wir auch gar nicht so viel die Gelegenheit haben. Also wenn wir wild zelten, ist halt irgendwie klar, dass es halt irgendwie nicht geht. Und leider, also okay, jetzt sind wir in Ungarn, sprechen wir halt leider gar nicht. Und gerade auf dem Land, wo interessante Menschen leben, also die auch wahrscheinlich Interesse hätten, ist es ein bisschen schwierig, ins Gespräch zu kommen. Ja, aber also wir suchen das ab und zu. Manchmal ergibt es sich, aber ich glaube, es wird auf der weiteren Reise nochmal ein bisschen mehr werden.
Ja, mal gucken.
Mal sehen.
Ist ja schon nochmal die Frage, wie man das sucht. Also jetzt hier in Budapest haben wir jetzt zum Beispiel halt auch so eine Airbnb-Ferienwohnung gebucht, mit Waschmaschine und so weiter. Und da ist jetzt natürlich niemand spontan, mit dem wir jetzt sprechen könnten, wenn man sich jetzt was gebucht, wie Couchsurfing, Warm Showers, Hostel, was auch immer, da wären natürlich Leute gewesen. Also das ist halt schon...
Ja, aber es ist auch so, dass wir merken, dass es auch für uns sehr gut ist, wenn wir mit anderen Leuten reden.
Vielleicht auch mal auf dem Campingplatz.
Ja, also mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, und dann sind wir dann weiter aus Bratislava. Ich meine, das war schon wirklich außerhalb von Bratislava, eher so Gewerbegebiet, rausgefahren. Und wir waren dann praktischerweise schon sehr nah am Donauradweg. Dazu muss man aber wissen, also der Donauradweg ist halt super lang. Der führt halt, glaube ich, wirklich die gesamte Donau entlang. Und ich weiß nicht, ob er immer auch auf beiden Seiten geht, aber hier in unserem Fall ging er auf beiden Seiten. Und also wir waren dann auf der slowakischen Seite unterwegs. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, auf ungarischer Seite schon von Anfang an zu fahren. Die ungarische Seite ist offensichtlich viel beliebter, weil wir auf unserer slowakischen Seite...
Nee, es kommt immer drauf an der Stelle
halt. Ja, aber so am Anfang, also hinter Bratislava ist die ungarische Seite auf jeden Fall beliebter.
Weil es da Orte gibt.
Ja, genau, es ist halt irgendwie... Aber ich weiß gar nicht genau, warum. Also wir sind halt dann losgefahren. Wir hatten natürlich wieder Rückenwind. Und es war ein bisschen regnerisch, aber es ging eigentlich. Wir hatten das schlimmer erwartetes Wetter. Und so die ersten 60, 70 Kilometer war super asphaltiert. Und dann ist man da wirklich lang gedüst mit Rückenwind. Also so schnell sind wir, glaube ich, selten vorangekommen. Und es war halt schon fast ein bisschen eintönig. Man ist die ganze Zeit nur auf diesem Damm unterwegs, also auf diesem
Donau. Das ist so ein typischer Flussradweg, so wie es auch so oft oder streckenweise am Elbe-Radweg in Deutschland ist, du hast oder halt einen super Radweg. Also man ist halt auch nah am Fluss, aber oft auch nicht so direkt am Fluss. Am Elbe-Radweg ist man oft hier im Teil und Deich. Wir waren tatsächlich auf
dem Teil und haben den Fluss gesehen. Es waren halt manchmal so Überschwemmungsgebiete, manchmal war man auch direkt an der Donau.
Aber keine Orte.
Man ist praktisch nie durch Orte gekommen. Es war auch wenig so touristisch für diesen Radweg dann ausgebaut. Es war, also wir waren dann schon echt so ein bisschen nicht gelangweilt, aber es war... haben ein bisschen eintönig und schlimmer wurde es dann, also dann gab es dann, erstmal gab es so einen Stausee, also nicht Stausee, so eine Staustufe, das war eigentlich ganz cool, da war noch ziemlich
viel Schleuse.
Ja, aber da, nee, die haben da schon das Wasser auch gestaut.
Okay.
Sonst hätte man ja diese Schleuse nicht gebraucht, sonst hätte man doch da ganz normal, also in Gabrichikovo oder so heißt der Ort, da gibt es halt so ein Stau-Ding. Und da haben wir dann auch bei so einer Schleusung von zwei Schiffen zugeguckt.
Das war auch der einzige Ort auf der ganzen Strecke, wo mal ein paar mehr Leute waren.
Ja.
Das war, da war halt auch direkt eine Brücke nach Ungarn. Also wie gesagt, wir sind jetzt, also im Grunde die Donau ist da halt die ganze Zeit slowakisch-ungarische Grenze.
Genau, und dann waren da ein paar Leute. Und da, aber dahinter fing es dann an, dass dieser wunderbare Asphalt, den wir die ganze Zeit hatten, leider aufgehört hat. Und man ist dann zwar weiter auf dem Deich gefahren, aber Der war dann halt, das waren halt unbefestigte Wege und das war dann super anstrengend. Also war dann, also je nachdem, manchmal besser, manchmal schlechter, aber oft war das so eine Mischung aus Sand und Kies. Da konnte man halt nur sehr langsam fahren oder es gab Schlaglöcher und das ging so über 30, 40 Kilometer.
30 höchstens.
Ja,
es kam, war kommt einem halt immer länger vor.
Es so, hat sich halt so gezogen. Wir waren dann auch irgendwie ziemlich fertig. Eigentlich hatten wir uns auch so ein bisschen überlegt, ob wir an dem Tag zelten wollten.
Weil wir schon echt viele Nächte nicht gezeltet haben.
Ja,
aber 5, glaube ich.
Ja, wir hatten echt viele nicht gezeltet. Und das Wetter war dann eigentlich sah auch ganz okay aus, obwohl es, also es hatte irgendwie morgens so ein bisschen geregnet.
Und es war auch eigentlich Regen für den ganzen Tag vorhergesagt.
Ja, aber dann irgendwie, als wir dann endlich in einem Ort ankamen, und zwar diesem größeren Städtchen Komárno, so heißt es auf slowakischer Seite, auf ungarischer Seite heißt es Komárom, glaube ich.
Und auf Deutsch Komorn.
Jan hatte dort auch gerne Komoran genannt. ja, also das ist so der einzige größere Ort, auf wo wir da durchgekommen sind an dem Tag.
Größerer Ort heißt irgendwie 35.000 Einwohner.
Ja, aber er war wirklich nicht klein. Es gibt auch eine Uni da. Also so klein ist der Ort nicht, aber dann waren wir so begeistert davon, dass wir dann eigentlich da, also als wir da geblieben sind. Naja, wir waren schon begeistert.
Ich also schon vor begeistert. Allem war auch der Punkt, wir hatten halt dadurch, dass diese ganze Strecke an dem Tag halt nicht durch Orte ging, hatten wir halt keinen Supermarkt gehabt. Und wir hatten eigentlich genug Essen so für den Tag mit.
Es war schon am Ende ein bisschen knapp, ich hatte dann schon Hunger.
Ja, und wir waren halt auch ein bisschen überrascht davon, dass sich halt die Strecke dann so verschlechtert hatte, weil ich hatte mir damit gerechnet, dass die Strecke halt so gut bleibt und so hatten wir das halt so ein bisschen eingeplant. Also war jetzt nicht, dass wir jetzt am Hungern waren, überhaupt nicht. Wir hatten auch noch ein paar Sachen, aber so dieses größere Mahlzeit war dann halt gerade nicht so passend. Und dann sind wir da halt in Lidl gegangen, dann in Komárno und haben uns da was eingekauft. Und dann haben wir uns, jetzt war schon irgendwie, keine Ahnung, 16:30, haben wir uns da auf den Marktplatz gesetzt und gegessen. Und dann ist man ja doch recht erschöpft. Und dann verging halt auch so ein bisschen Zeit. Man weiß ja auch nicht immer, wie schnell man dann so einen Zeltplatz findet. Und dann war es halt doch ganz nett, aber wir waren halt auch erschöpft.
So aber es war auch wirklich schön da. Also ich fand es da schön, da gab es Eisdielen, da war was los, es war halt Samstagabend.
Naja, da habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Dann habe ich Booking.com aufgerufen und nach dem günstigsten Hotel im Zentrum geguckt. Weil wir wollten ja eigentlich nicht, also wir brauchten halt wirklich nur irgendwie ein Bett. Wir brauchten jetzt nichts Besonderes oder wie auch immer. Dann haben wir die Ringpension gefunden, die auch sehr zentral war. Sehr gute Lage in der ruhigen Straße.
Und auch die schlechteste Bewertung im ganzen Ort hatte.
Aber es war okay, also bei Booking 7 von 10.
Ja, aber also es war voll okay, aber es sah schon extrem zwielicht aus. Also es sah super geschlossen aus, es war auch geschlossen. Man musste dann erst diese anrufen. Dann kamen so zwei Gestalten, also so ein paar, auch Ungarisch sprechen, dazu können wir gleich mal was sagen. Und die haben uns dann aufgeschlossen. Es war wirklich sehr einfach. Es war jetzt auch nicht dreckig, es war auch nicht schlecht, aber...
Es hatte so einen bestimmten Geruch.
Ja, es war ein bisschen muffig. Und
so ein Parfüm eher.
Nee, aber diese Treppenstufen zum Beispiel waren auch super ungleichmäßig. Also es war irgendwie alles so...
Und sehr hellhörig sogar.
Ein bisschen zwielig.
Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob noch andere Gäste da waren. Wir hatten halt immer Leute gehört, oder ob das die Eigentümer waren.
Ja, ich glaube, es waren die Eigentümer. Naja, auf jeden Fall... waren wir dann in diesem Ort und waren dann noch ein bisschen, also sind dann auch auf ungarische Seite rübergegangen. Es ist ja so eine Doppelstadt. Aber was dazu total interessant ist, was ich vorher nicht wusste, dass praktisch die ganze Donau auf slowakischer Seite auch von Ungarn besiedelt ist. Also jetzt nicht immer, dass die da, also 100% Bevölkerung.
Ja, aber in der Stadt, wo wir waren, haben sie über 60% Bevölkerungsanteil. Ja, also das ist auch jetzt nicht so untypisch. Also und die einzige Stadt, bei der das nicht ist, ist Bratislava. Die ist tatsächlich rein slowakisch, halt an der Donau.
Ja, aber also wir haben immer diese Arbeitsteilung, dass Jan einkaufen geht und ich auf die Fahrräder aufpasse. Das heißt, ich kenne sämtliche Supermarktparkplätze wunderbar und auch habe sehr viel Zeit, die Leute zu beobachten. Und es ist mir halt in Komárno sofort aufgefallen, dass eigentlich alle Ungarisch gesprochen haben. Und also auch die Leute, die mit einem slowakischen Auto unterwegs waren. Und also es war auch in der ganzen Stadt, war das halt merkbar, dass da halt eigentlich sehr viele Ungarn gelebt haben. Es gab auch ein ungarisches Theater und diese Uni, die wir schon erwähnt haben, die war auch ungarisch. Und abends waren wir dann, also es hat dann plötzlich, als wir dann den Spaziergang gemacht haben, hat es angefangen zu schütten, also richtig schlimm. Und dann waren wir in so einem witzigen Café und da lief auch nur ungarische Musik ziemlich laut. Also es war, man hatte schon gar nicht mehr das Gefühl, in der Slowakei
zu sein. Ja, das war eigentlich ein bisschen schade, weil ich hatte das Gefühl, wir waren halt gar nicht in der Slowakei, weil wir haben halt null mitgekriegt von der Slowakei, also ich jedenfalls.
Ja, also wenn nicht viel auf jeden Fall. Und
aber es ist auch schwierig, wenn man halt den Donauradweg fährt, der halt wirklich halt ungarisch bevölkert ist.
Ja, also es war dann auch schon alles zweisprachig beschriftet und ich bin mir sicher, wenn wir angefangen hätten, mit den Leuten auf Slowakisch zu reden, hätten sie das auch gekonnt. Auf jeden Fall die meisten.
Wir halt nicht.
Ja, ich meine, ein bisschen. Aber ja, das war schon irgendwie auch ziemlich interessant. Und für mich war es auch interessant, so eine Grenzstadt zu sehen. Das hat mich halt schon irgendwie so ein bisschen an Frankfurt oder Subice erinnert. Aber da ist es halt, das Gefälle halt total eindeutig. Es ist halt, also in Komarno zum Beispiel konnte man auf beiden Seiten Geld abheben. Nicht Geld umtauschen, meine ich. Man konnte auf beiden Seiten mit der anderen Währung bezahlen. Ich meine, da ist natürlich auch die besondere Situation, dass auf beiden Seiten ungarisch sprechende Menschen leben. Mhm. Aber es gab jetzt nicht, es war jetzt nicht so offensichtlich wie mit Frankfurt. Also ich habe noch nie in Frankfurt eine Geldwechselstube gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass, also vielleicht kann man da irgendwo mit Zloty bezahlen, aber das ist irgendwie nicht so leicht möglich. Ich habe auch kaum Leute gesehen in Frankfurt, die polnisch gesprochen hätten mit polnischen Gästen, weil es eher erwartet wird, dass die Polen, wenn sie nach Deutschland kommen, Deutsch sprechen. Ich habe es aber auch natürlich nie ausprobiert, ich spreche ja nicht so gut polnisch. Also es war für mich auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Natürlich ist Komarno halt auch eher heruntergekommen, aber auch eigentlich sehr sympathisch. Ich fand's
nett. Das Stadtzentrum ist halt sehr schön hergemacht und dann der Rest halt nicht
mehr. Also ich fand es sehr nett da. Es war überraschend schön.
Was auch interessant ist, was wir herausgefunden haben, dass es offenbar recht große, was ist recht große, also es ist auf jeden Fall das Verhältnis zwischen der Slowakei und Ungarn jetzt nicht so übermäßig gut ist. Wir hatten schon in Tschechien herausgefunden, dass es in der Slowakei ein Gesetz gibt, dass alle Fernsehsendungen, die müssen entweder auf Slowakisch laufen oder mit slowakischen Untertiteln sein.
Was sich halt ziemlich gegen die ungarisch sprechende Minderheit richtet, weil die sonst ja ihre eigenen ungarischen Filme da laufen
müssen. Ja, und dann meinten halt auch so, ja, da gibt es ja ganz viele so Kindersendungen, die halt mit slowakischen Untertiteln sind, wo sich halt Kinder, die das gucken, nicht mal in der Lage sind, halt zu lesen.
Ja, aber das ging dann darüber, dass es halt dann tschechische Zeichentrickfilme mit slowakischen Untertiteln.
Ja,
aber also weil die Sprachen ähnlich sind. Aber die Slowaken trotzdem immer darauf bedacht sind, dass es ja eine eigene Sprache ist und auch diese eigene Sprache bewahren wollen. Und also die Tschechen haben sich da so, haben sich darüber amüsiert.
Aber was ich auch interessant fand, also die, also Ungarn ist halt allgemein früher deutlich größer gewesen als jetzt, bis zum Ersten Weltkrieg.
Na, Österreich-Ungarn dann auch, aber, ne?
Ja, und deswegen gibt's halt, haben halt in sehr vielen Gebieten so um das heutige Ungarn rum halt auch sehr viele Ungarn gesiedelt. Im Grunde so ähnlich, wie das ja auch bei den Deutschen gewesen ist, dass die Deutschen noch ein bisschen weitgreifender unterwegs
waren. Und die Deutschen auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg diese Gebiete größtenteils verlassen.
Ja, und die ungarische Regierung versteht sich halt auch so als Vertreter dieser Auslands-Ungarn. Und die haben auch vor irgendwie einigen Jahren ein Gesetz beschlossen, dass diese Auslands-Ungarn halt auch ohne Probleme ungarische Staatsbürgerschaft bekommen können, worauf die Slowakei reagiert hat und gesagt hat, alle slowakischen Bürger, die diese ungarische oder meinetwegen auch eine andere, ich weiß nicht ganz genau, die ungarische Staatsbürgerschaft annehmen, verlieren die slowakische. Also es ist offenbar nicht so ein ganz einfaches Verhältnis. Aber ich glaube insgesamt in der Praxis jetzt auch kein ganz schlimmes. Also es gibt hier keine kriegerischen Auseinandersetzungen und es ist, glaube ich, eher sowas, was sich so auf politischer Ebene abspielt.
Aber das hatten wir auch schon so ein bisschen in Rumänien mitbekommen, dass es da auch Probleme gab. Ja. Also in Rumänien gibt es gibt wirklich in vielen Ländern ungarische Minderheiten, auch in Rumänien oder auch in Serbien und Kroatien gibt es, glaube ich, auch Ungarn. Und es ist halt oft ein bisschen problematisch, weil die ungarische Regierungen auch in der Vergangenheit immer wieder versucht hat, die Ungarn größer zu machen. Also das ist wirklich in der Vergangenheit gewesen. Aber das Verhältnis ist einfach nicht immer einfach. Und auch in Österreich-Ungarn hat die ungarische Seite immer wieder versucht, die Gebiete, die zu ihnen gehört haben, zu magyarisieren und so die Leute zwangsungarisieren. Und das ist natürlich auf überhaupt keine Gegenliebe bei den betroffenen Völkern gestoßen.
Und es ist sowieso irgendwie so ein Land, bei Ungarn habe ich so das Gefühl, was so zwischen allem irgendwie steht. So einerseits halt so mit dieser Geschichte eher so nach Westeuropa, sage ich mal, orientiert hat, ebenso durch Österreich, Ungarn. Dann von der Sprache halt wieder so ein ganz eigener, also nur mit isoliert. Der finnischen Sprache verwandt.
Aber auch wirklich sehr entfernt verwandt. Ja, da, ich hatte gelesen, dass es genauso verwandt ist, wie Deutsch mit Persisch verwandt ist.
Okay.
Also wirklich sehr entfernt. Okay. Man kann irgendwie so bei den Zahlen irgendwie grob erkennen, dass es im gleichen Wort Herkunft ist, aber sonst, da hört es dann halt auch auf.
Also so, und es ist halt wirklich eine ultra komplizierte Sprache, dieses, oder wahrscheinlich nicht, oder, aber es ist einfach so doch unterschiedlich und halt alles so allein schon so in der, also in den slawischen Sprachen habe ich es halt irgendwas einigermaßen rausgehabt, wie man zumindest, wenn man ein Wort sieht, wie man das liest, und im Ungarischen ist die Aussprache, das sind oft ganz lange Wörter mit ganz vielen Üs und Ös und wie auch immer.
Und vor allem, was sehr verwirrend ist für alle Leute von euch, die schon mal Polnisch gelernt haben oder können, die Ungarn haben sich überlegt, sie machen das mit dem S und dem SZ genau umgekehrt wie die Polen. Also, dass das normale S einfach ein Sch ist und das SZ ein S ist, das finde ich sehr verwirrend und irgendwie auch sehr unlogisch. Also, ich finde das auf Polnisch sehr viel logischer, aber es führt dann dazu, dass man immer wieder vergisst, dass das SZ ja ein normales S ist und umgekehrt.
Ja, ich war ja noch bei diesem Thema, also bei den Ungarn weiß man nicht so ganz genau, wo sie halt zugehören, weil dann wiederum nach dem Zweiten Weltkrieg ist es ja halt auch ein sozialistisches Land gewesen, aber halt sicherlich das von den sozialistischen Ländern, was am entspanntesten war. Es gab auch 1956 irgendwie so einen Volksaufstand, wo halt für eine kurze Zeit auch mal die sozialistische oder kommunistische Regierung gestürzt worden ist. Ich bin gerade noch dabei, mir das so historisch also ein bisschen zu erarbeiten. Aber also was ich mitbekommen habe, das ist ja auch das erste Land gewesen, wo dann die Grenzen offen waren. So man, aus der DDR wurde ja am Anfang dann auch noch über Ungarn dann nach Österreich geflohen. So dann haben sie halt irgendwie halt dann auch so diese Verbindung halt eben so zu diesem sowjetischen, sage ich mal. Und ich glaube da, so durch dieses ganze, so durch diese ganze Gemengelage hat sich bei den Ungarn so eine sehr eigene nationale Identität entwickelt, so eine sehr starke.
Ja, man hat schon das Gefühl, dass also hier insgesamt die Leute patriotischer sind. Man sieht sehr viel häufiger die ungarischen Nationalfarben irgendwie auf Produkten zum Beispiel. Ja. Also wirklich bei Kleinigkeiten. Aber ja, man kann ja auch stolz darauf sein, dass man da irgendwie so seine kulturelle Identität bewahrt hat, obwohl alle anderen Völker um einen herum so ganz andere Sprachen und Gebräuche haben. Ja, also das so viel zu Ungarn.
Machen wir mit der nächsten Etappe weiter, oder?
Ja, genau.
Was? Willst du noch irgendwas von Komárno erzählen?
Nee, Komárno ist genug.
Gut, also bei der nächsten Etappe sind wir dann wieder an der Donau weitergefahren. Haha.
Aber da waren wir dann auf der Seite, also weiter auf slowakischer Seite. Aber das war dann tatsächlich die Route, die auch von anderen Leuten genommen wurde. Das war nämlich der einzige, oder mehr oder weniger der einzige Tag bis jetzt, wo uns viele Radler entgegengekommen sind oder überholt haben, wenn wir Rast gemacht haben. Also das ist auch wirklich ein schöner Radweg. Insgesamt muss man sagen, ist der Donauradweg eigentlich ziemlich gut ausgeschildert und auch oft sehr gut ausgebaut. Mhm. Nicht überall, aber meistens. Also man hat wirklich oft sehr neuen Asphalt und auch oft wirklich separate Radwege.
Also ja, also die beiden weiteren Tage in Ungarn, die wir dann hatten, fand ich auch insgesamt deutlich schöner, weil die Strecke war halt trotzdem gut, vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber also öfter auch mal so ein paar Abschnitte mit Landstraßen. Aber es war einfach super abwechslungsreich gewesen. Ja. Die Natur ist dann auch sehr schön geworden.
Man ist durch Orte durchgekommen, genau. Das war auch sehr schön.
Und es ist halt ein bisschen bergiger auch geworden, nicht auf unserem Radweg, aber neben uns. Und halt so Fluss an Bergen ist halt oft ja sehr schön.
Ja, genau. Wir sind dann bei Esztergom auf wirklich auf ungarische Seite rübergefahren und seitdem sind wir auch in Ungarn. Aha. Und ja, genau, dann kommt halt auch relativ bald das berühmte Donauknie. Also für alle Leute, die so wie ich nicht wussten, was das ist, da fließt die Donau in so ein Schleifen durch ein etwas bergiges Gebiet.
Und das ja, ist auch das landschaftlich sehr schön.
Extrem schön, weil die Berge total bewaldet sind. Und natürlich ist es dann auch so ein bisschen enger, das heißt, man hat dann Straßen und Zug direkt dann auch da in diesem Tal. Aber
es bisschen ist, wie am Rhein.
Es ist wirklich extrem schön und es sind einige auch sehr hübsche Orte. Man kommt dann auch an Visegrad vorbei, also Namensgeber für die Visegrad-Staaten.
Also Visegrad ist eine Burg. Ich weiß nicht, ob der Ort auch so heißt.
Aber doch, das heißt so.
Ah, okay, aber es gibt da auf jeden Fall, da sieht man so eine Burg in den Bergen und das ist die Burg von Visegrad, wo sich 1991 die Führer, wie auch immer, Regierungschefs der Staaten Polen, Tschechien, Slowakei oder damals Tschechoslowakei und Ungarn getroffen haben und so eine Kooperation vereinbart haben, die halt auch nochmal so eine Gruppe von Staaten innerhalb der EU bilden.
Ja, aber das wisst halt ihr eigentlich wahrscheinlich.
Gemeinsame Interessen haben und die halt auch, müssen wir jetzt nicht.
Ja, genau, also da sind wir auf jeden Fall.
Haben wir dann da schön gezeltet am Donauknie.
Ja, das war sehr
mit
schön.
Mit Blick auf, direkt an der Donau, mit Blick auf diese Burg.
Ja, es war bloß, also wir haben das Zelt schon ziemlich früh aufgebaut, weil wir, also von Bratislava bis Budapest sind es 250 Kilometer ungefähr. Also es war klar, dass wir das in 3 Tagen fahren wollen. Und dadurch, dass wir am ersten Tag halt schon über 100 Kilometer gefahren waren, war dann klar, dass das halt eher kürzere Etappen, die näher nächsten dann werden würden. Und dann haben wir halt schon um 4 Uhr unser Zelt aufgeschlagen, was doch sehr gut war, weil es dann direkt dann angefangen hatte zu gewittern.
Ja, und es war da halt auch nicht einfach, halt einen guten Zeltplatz zu finden, weil es halt eben, wie gesagt, dadurch das Gebirge halt alles sehr eng ist. Und
dann sehr viele Orte.
Ja, und für uns, unser Zeltplatz war dann auch so, es kamen dann sowohl abends als auch morgens so ein paar Leute vorbei, die mit dem Hund spazieren gegangen sind.
Ja.
Und die Leute hat es halt überhaupt nicht gestört, dass wir da gezeltet haben, es waren noch echt nicht viele. Aber die Hunde waren ja immer so ein bisschen aufgeregt.
Ja, also es war voll okay. Es war halt schon relativ nah an dem nächsten Ort wieder, was wir gar nicht
wussten. Der war auch nicht groß.
Der war nicht groß, aber es war jetzt nicht so, dass man da sich Ewigkeiten hätte aufhalten wollen. Aber es war wirklich sehr schön mit der Donau insgesamt.
Ja, so da, wenn man dann an so einem Fluss irgendwie Rad fährt und dann halt auch mal so ein Abend ist und zeltet, vielleicht auch mal schwimmen geht, irgendwie dann erschließt man sich das auch nochmal anders. Dann hat man so ein anderes Gefühl dafür. Dann nimmt man so Besitz dieser ganzen Sache.
Ja, was auch interessant ist, man kann tatsächlich in der Donau so ein bisschen baden. Mhm. Also es ist eher sandig gewesen, da wo wir jetzt waren. Aha. Manchmal auch ein bisschen mit kleineren Steinen. Aber es ist jetzt nicht so ein, also im Rhein zum Beispiel, bei Karlsruhe kann man nicht baden gehen.
Ja, es gibt halt Strände und es geht halt erstmal auch recht flach.
Ja, und der Fluss hat jetzt auch nicht so eine extrem hohe Fließgeschwindigkeit, hat schon eine Strömung.
Also es ist halt schon, also ich war dann halt einen Tag schwimmen und also ich konnte nicht gegen die Strömung anschwimmen oder ganz knapp vielleicht, aber ich bin, obwohl ich halt meine Schwimmzüge gemacht habe, eher ein Stück in dem, also ich bin quasi gegen den Fluss geschwommen und ich bin trotzdem mit dem Fluss ein kleines Stück getrieben.
Aber man kann halt schon einfach reingehen und so ein bisschen.
Genau, aber dadurch, dass man da halt ganz gut halt stehen kann an der Seite, kann man das halt unproblematisch machen.
Ja, dann am nächsten.
Ist auch sehr kalt noch, der Fluss.
Ich fand es eigentlich erfrischend. Ganz angenehm. Ja, dann am nächsten Morgen sind wir dann erstmal bis Vaz gefahren. Oder wie auch immer man den Ort ausspricht. Da haben wir uns ziemlich lange aufgehalten. Es war auch einfach sehr nett, sehr gemütlich. Das war so ein Ausflugsort auch wieder, wo vor allem Ungarn waren. Wir haben da ziemlich lange Kaffee getrunken, waren einkaufen, haben ultra leckere Aprikosen gekauft. Also war einfach sehr gemütlich und sehr nett. Und wir wussten, dass wir halt den ganzen Tag Zeit haben, um bis Budapest zu kommen.
Und es waren halt ungefähr 60 Kilometer oder 65.
Ja, es war.
Und es war halt super entspannt. Also eigentlich muss man sagen, es ist schon nett, wenn man halt einfach sich mal so einen entspannten Tag sagt, 60 Kilometer. 60 Kilometer halt auch im Flachen, ne?
Ja, und mit Rückenwind mal wieder. Und das Wetter war auch extrem gut.
Und es war irgendwie sehr nett, sehr entspannt. Und fast der schönste Tag bisher auf der Reise, fand ich. War dann auch nach 2 Tagen Regen halt mal wieder gutes Wetter.
Ja. Und dann sind wir dann irgendwie so langsam nach Budapest eingeradelt. Also in Budapest gibt es eigentlich ganz gute Radwege, aber nicht immer so ganz durchgängig. Und jetzt ist auch so ähnlich wie in Brno wieder überall Baustelle.
Ja, die haben halt oft irgendwie auf eine Straße, die halt viel befahren ist, einfach auf irgendeine Spur so ein Fahrrad gemalt. Und es soll dann halt Fahrradweg heißen. Aber es hilft einem halt als Radfahrer auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob man auf der anderen Straße gar nicht fahren darf, wahrscheinlich schon.
Ja, also wahrscheinlich darf man da schon fahren, aber also es ist okay hier mit dem Fahrrad. Es gibt bestimmt schlimmere Großstädte auf unserer Reise, aber es ist noch nicht so ganz optimal.
Ja, also eigentlich so für jetzt so für Reise halt reinfahren, rausfahren, ist es halt echt total gut gewesen, muss man sagen.
Man kann sich nicht beschweren.
Aber so für, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt hier leben und so meine Alltagswege mit dem Fahrrad machen, schon unentspannter als in Berlin.
Ja. Und wir sind hier, also wie gesagt, bei Airbnb untergekommen. Wir haben erstmal unser Apartment ist echt ziemlich klein.
Ich finde es auch voll okay von der Größe.
Es ist halt ein Zimmer. Aber das Problem ist, so, wir haben unsere Fahrräder reingestellt. Wir haben halt auch unser ganzes Gerümpel, also unsere Fahrradtaschen und so reingestellt. Dann mussten wir erstmal unser Zelt trocknen, weil es nicht getrocknet war vorher. Dann haben wir angefangen, die Waschmaschine anzustellen. Und dann war halt wirklich so, dass man halt kaum noch irgendwie Platz hatte zum Gehen.
Aber es ist halt 21 Quadratmeter Zimmer und dann noch so eine separate Küche also und separates schon, Bad. Das ist
eigentlich okay. Voll gut. Ja, und es ist im jüdischen Viertel, also wer von euch noch nicht in Budapest war, ist so das Ausgehviertel von
es ist wie Kreuzberg.
Ja, so von der Art her. Es hängen hier super viele Backpacker-Touristen rum. Das ist sehr witzig, die Leute zu beobachten. Also auch viele Partytouristen. Also die nicht nur mit dem Backpack gekommen sind, sondern auch so.
Das ist halt wirklich ganz schlimm. Also, ja, ganz schlimm, aber ist man wirklich, man kommt sich halt irgendwie vor wie in Berlin.
Ja.
So wie, und wir wohnen halt hier so mitten im Herzen dieser ganzen...
Also ich meine, das haben wir ja auch so ein bisschen gesucht. Wir haben uns ja auch gefreut, irgendwie so hippe Ecken hier zu entdecken. Und es ist auch wesentlich angenehmer hier, als dann diese klassischen Sehenswürdigkeiten.
Ja, das ist noch schlimmer.
Also wir sind halt jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, irgendwie eher so für uns alleine oder halt irgendwie dann in so kleinen Orten wie Warz oder Komano, wo halt extrem wenig Touristen oder halt vor allem einheimische Touristen rumhängen, uns aufzuhalten. Und dann plötzlich ist man so einer Stadt wie Budapest, wo super viele Touristen...
Wo man halt hier in Restaurants und Bars mehr Englisch als Ungarisch hört. Also vielleicht auch, weil mir das Englisch halt mehr auffällt.
Ja, aber es ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig.
Also ich habe mich gestern halt echt gefreut, wir sind halt hier so ein bisschen rumgelaufen und dann erst so durch diese Standard-Touri-Sachen und irgendwann kamen wir dann irgendwo hin, wo halt einfach so das normale Treiben hier der Einheimischen war, irgendwie so ein bisschen so geschäftliche Gegend und Einkaufscenter und so und das fand ich halt super angenehm, es war halt auch nicht so entspannt, da war auch viel Verkehr und Stress und wie auch immer, aber es war halt irgendwie so interessant und irgendwie so Eindrücke und so, also wenn ich halt diese Backpacker sehe, das ist halt... Oder halt diese, das kann man halt, also das kenne ich halt so gut. Mhm. Also da will man irgendwie wieder weg. Und ich habe auch überhaupt kein Problem mit Backpackern und ich freue mich auch, Backpacker zu treffen oder mit denen zu reden, aber so diese Menge an Menschen und dann diese ganzen Bars, die halt irgendwie so auf, entweder so auf so super, so, ab, so heruntergekommen gemacht sind, wobei es hier auch wirklich so schöne Altbauten gibt, wo man das halt so in riesen Hallen dann ganz gut machen kann. Oder dann halt irgendwie so super schick oder so. Das ist halt, also man merkt halt, das ist ja einfach sehr in diesem Viertel, wo wir sind und auch im Zentrum halt einfach nur Touristen ansprechen soll.
Ja, was ja auch voll okay ist. So die Leute leben ja hier auch davon.
Ja.
Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Touristen keinen Spaß haben.
Nee.
Plus, weil wir jetzt eine andere Art von Tourismus
gewöhnt sind. Ja, vor allem ist es halt auch... Wir finden hier halt viele Sachen schon recht teuer. Zum Beispiel irgendwie ein Essen gehen, wo halt ein Hauptgericht 12 Euro kostet.
Ja.
Wo halt, wenn man sich jetzt vorstellt, man wohnt jetzt in Berlin oder London oder wo auch immer, meinetwegen auch eine mittelgroße Stadt in Westeuropa. Und man fährt halt jetzt nach Budapest und verbringt halt irgendwie 3 Tage in Budapest. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute eine ganze Woche hier verbringen. Und dann kannst du halt irgendwie in tolle Restaurants gehen und halt für 12 Euro essen und dann halt trinkst du halt noch was und zahlst halt 20 Euro pro Person und hast halt ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Und wir waren jetzt aber halt schon in kleinen Orten in Ungarn und haben halt festgestellt, was hatten wir halt? Wir haben halt gefrühstückt mit Kaffee und wie auch immer.
Und Teilchen.
Und noch ein Brot gekauft und es hat halt unter 5 Euro gekostet und war halt sehr nett und sehr angenehm. Und hier ist es dann halt deutlich teurer. Und wir sind halt, man muss halt auch sehen, wir sind halt auch ja länger unterwegs. Also wenn man halt 4 Monate unterwegs ist, guckt man halt auch nochmal ein bisschen anders auf das Geld, als wenn man halt ja, irgendwie man halt, 4 Tage Urlaub macht.
Genau, man also, denkt halt irgendwie so, wenn wir jetzt halt hier in Budapest schon so viel verprassen, so wie sollen wir denn noch die nächsten Monate überleben?
Ja, also es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie krass sparsam sind und wir könnten sicher auch für 12 Euro essen gehen.
Ja.
Aber es ist halt eher so, so diese Preiswahrnehmung, wo wir dann schon irgendwie ein bisschen sensibler sind, denke ich mal, als die meisten Touristen hier. Gerade aber vor allem, denke ich mal, eher, weil wir jetzt einfach schon durch diese anderen Orte in Ungarn durchgefahren sind.
Ja, und weil wir das halt auch gewohnt sind mit Wildzelten und selber kochen, so dann ist man halt auch ziemlich günstig
dabei. Ja, aber hier kann man auch selber kochen.
Ja, stimmt.
Das hat uns eigentlich, das war eigentlich auch das Beste hier. Ich habe eigentlich gar nicht so große Lust, essen zu gehen. Weil wir können ja hier einfach kochen und wir können ja auf diesem Campingkocher halt nicht so viel kochen. Und wir haben jetzt Grillkäse uns gekauft und leckeres Gemüse. Oh,
die Tomaten waren so
lecker. Und es gibt ja auch sehr leckere Pfirsiche.
Ja, also wegen Obst und Gemüse wollte man Ungarn, also eigentlich auch, es war eigentlich, fing das schon früher an, kann man die Länder sehr empfehlen, weil es echt ultra lecker ist.
Auch was Interessantes, was man jetzt in Budapest nicht so stark merkt, aber in den anderen Orten in Ungarn und auch schon eigentlich überall, wo wir bisher waren, es verschiebt sich so ein bisschen das Preisniveau Und zwar, dass einfach alles, was irgendeine Dienstleistung beinhaltet, deutlich günstiger ist als bei uns, während halt so Supermarkt oder andere Dinge einkaufen halt nicht günstiger ist. Deswegen ist halt zum Beispiel so zum Bäcker gehen und einen Kaffee trinken und so, sowas ist halt viel günstiger als halt bei uns in Deutschland, während halt in den Supermarkt gehen halt nicht viel günstiger ist.
Oder teurer. Also zum Beispiel,
kommt halt darauf an, was du halt kaufst. Nüsse zum Beispiel, so Studentenfutter ist teurer.
Ja, also ich bin auch schon bei uns zu Hause die DM-Expertin. Also wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt, wer wo einkaufen geht und ich kaufe halt bei DM ein. Und ich war halt hier in Ungarn auch schon bei DM. Und man muss, also man stellt halt schon fest, dass die Preise eigentlich eher ein bisschen mehr sind als in Deutschland. Beziehungsweise das Studentenfutter halt ultra teuer war. Und dann gibt es aber, also bei uns in Deutschland ist ja Balea dann das günstigste und in Ungarn gibt es halt nochmal etwas günstigere Produkte. Aber die sind trotzdem insgesamt teurer als Balea in Deutschland.
Ja gut, das ist ja aber auch was Deutsches, was halt eingeführt ist. Ne?
Ja.
So Milch zum Beispiel ist halt, glaube ich, tendenziell auch eher teurer, obwohl es halt ungarische Milch ist.
Kann gut sein. Aber deutsche Milchbauern klagen ja auch immer, dass die zu wenig Geld kriegen für ihre Milch.
Ja. Und aber was zum Beispiel da auch noch interessant ist, du halt Obst an so Obstständen, halt auch direkt vom Bauern oder wie auch immer, ist halt günstiger als im Supermarkt, was ja auch ganz anders ist als bei uns und halt auch tatsächlich auch viel leckerer.
Tausendmal leckerer.
Irgendwie gibt es dann halt, also es gibt halt wirklich, du gehst halt in den Supermarkt, da liegen halt irgendwelche ollen Pfirsiche rum aus Italien und dann kannst du halt irgendwie vor den Supermarkt gehen, das sind halt richtig leckere Pfirsiche halt aus Ungarn, die halt die Hälfte kosten. Irgendwie so ganz eigenartig, ich weiß gar nicht, wer da die im Spar im Supermarkt halt diese Pfirsiche da kauft. Aber gut, sie lagen ja abends auch noch rum.
Ja.
Na gut, dann habe ich mir eine Fahrradhose im Decathlon gekauft, weil meine Fahrradhose so ein bisschen Alterungserscheinungen hatte. Mal gucken, also ich nehme falls erstmal beiden. Ich hatte mir die andere auch jetzt nicht extra für die Radtour gekauft.
Ja.
Genau, und ich denke jetzt, gestern haben wir ja sehr viel hier Sightseeing gemacht in Budapest und heute werden wir es erstmal ein bisschen entspannter angehen lassen, haben jetzt unsere Fahrräder mal geölt, Bremsen nachgezogen, jetzt nehmen wir den Podcast auf.
Ja, ich mache dann gleich noch die Instagram-Bilder.
Ja.
Aber also genau, wir wollten halt dann nochmal so ein bisschen hier gemütlich rumschlendern, Kaffee trinken gehen oder so, oder dann abends wollten wir eigentlich auch nochmal irgendwie ausgehen.
Aha.
Aber so halt gemütlich, das genießen, dass wir hier in der Großstadt sind, ohne uns davon stressen zu lassen.
Aha. Genau, was uns dann in den nächsten Tagen so bevorsteht, ist, wir sind noch zweieinhalb Tage in Ungarn. Dann erreichen wir so das Grenzgebiet zwischen Kroatien und Serbien.
Kroatien und Ungarn? Wir kommen, nee. Fahren dann erst. Ja, aber es ist, also schaut euch das mal auf der Karte an. Kroatien hat da irgendwie einen ziemlich weiten Zipfel, der da auch Richtung Donau geht.
Ja, aber die Donau ist dann halt wieder die Grenze
zwischen Kroatien und Serbien. Genau, aber wir treten aber wahrscheinlich nach Kroatien über.
Genau, erst nach Kroatien und dann nach Serbien.
Und dann sind wir außerhalb der EU.
Aber erstmal nur vorläufig.
Ja.
Aber das, also, ja, wird jetzt halt langsam, also zumindest so für mich immer exotisch. Also dieses Ungarn ist halt eigentlich, also Budapest jetzt nicht, aber dieses Ungarn ist halt schon irgendwie sehr exotisch. Allein schon so mit der Sprache. Ja, aber ansonsten eigentlich noch nicht so sehr, ja.
Ja, also wir sind gespannt, was dann so passieren wird. Ich freue mich auch, wenn ich wieder ein bisschen mehr verstehe, was ab Kroatien der Fall sein wird.
Ja.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir lang genug geredet, ne?
Ja, wieder fast die 45 Minuten.
Ja, wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen und Kritik.
Ah, vielleicht noch eine Sache. Ich hatte ja bei der ersten Podcast-Folge von der Reise, also wo wir dann schon unterwegs waren, hatte ich ja da in den die Tracks von Komoot hochgeladen. Das habe ich beschlossen, dass ich die nicht mehr als Links da einfüge, weil das einfach immer irgendwie immer 10 Minuten nochmal oder noch mehr, je nachdem wie das Internet ist, halt Arbeit am Handy ist. Und wir halt wirklich so diese Handyzeit so ein bisschen reduzieren wollen. Man macht halt sowieso immer an diesen Orten, wo man dann mal WLAN hat, schon irgendwie genug im Handy, halt irgendwie Podcast, Routenplanung, Wettervorhersage, Wikipedia lesen. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Aber ich werde, ich stelle die trotzdem bei Komoot auf öffentlich. Das heißt, wenn man bei Komoot mir folgt, dann kann man sich die Touren angucken. Und ich werde das jetzt hier nochmal in diese Beschreibung der Episode schreiben. Und ich glaube auch in die Beschreibung vom gesamten Podcast den Link, wie man mir da folgen kann.
Ja, okay, dann war es das jetzt aber auch.
Ja, okay.
Sonst sind unsere Hörer ein bisschen schockiert von der Länge.
Gut. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.